Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 14. 55 Irrtümer im Umgang mit Geld von Lorenz Wolf Döttingem aus Stern Nummer 15 vom 04.04.2019. Gelesen von Roland Friedel. Wir kaufen zu viel. Wir sparen zu wenig. Wir verschulden uns zu teuer. Immer wieder passieren uns die gleichen Fehler, wie wir es besser machen können. Allgemein. Erstens. Geld macht glücklich. Nur bis zu einem bestimmten Maß. Wer am Existenzminimum lebt, wird mit jedem zusätzlichen Euro etwas zufriedener. Aber irgendwo bei einem Jahreseinkommen zwischen 60.000 und 80.000 Euro, je nach Studie, schwächt sich dieser Zusammenhang dramatisch ab. Geld hat einen sich abnutzenden Effekt, sagt der Ökonom Thomas Straubhaar. Bei zu viel Geld hat man nur viel mehr Angst, dieses zu verlieren. Laut World Happiness Report sind die Menschen in skandinavischen Ländern am glücklichsten. Dort verdient man zwar viel, doch nicht exorbitant und genießt zugleich große individuelle Freiheit und eine sehr gute soziale Absicherung. Zweitens. Ein Euro ist ein Euro. Nur in der Theorie. Wir neigen dazu, gedanklich Konten für unterschiedliche Zwecke zu bilden, etwa für Lebensmittel, Anschaffungen oder Urlaub. Wissenschaftler sprechen von mentaler Buchführung. Wir achten darauf, ein Pfund Kaffee im Sonderangebot für 4,99 Euro statt 5,99 Euro zu kaufen, haben aber dann überhaupt kein Problem damit, am Bahnhof beim erstbesten Snackstand für einen Coffee to go 2,80 Euro auszugeben. Das Konto Wocheneinkauf hat innerlich nichts mit dem Konto Verpflegung unterwegs zu tun. Wir sollten also im Alltag darauf achten, nicht vollkommen unterschiedliche Maßstäbe anzulegen, denn am Ende ist ein Euro natürlich schon ein Euro. Drittens. Geld ist unser größtes Vermögen. Für viele nicht. Vielmehr ist die Fähigkeit, Geld zu verdienen, unser größtes Kapital. Und das wird bei den allermeisten durch Ausbildung und Beruf bestimmt. Deswegen sprechen Ökonomen auch von Humankapital. Das klingt technokratischer, als es gemeint ist. Eine Fortbildung für 5.000 Euro, die das Einkommen um 100 Euro im Monat steigert, ist eine viel bessere Investition als jeder Aktienkauf. Schon nach 4 Jahren hat man die Ausgaben wieder drin. In Deutschland liegen die Bildungsrenditen laut OECD zwischen 6 und 10% und damit höher als für die meisten Geldanlagen. Viertens. Glücksspiele sind alle gleich. Richtig ist, dass am Ende vor allem der Staat gewinnt. Doch ansonsten sind die Unterschiede gewaltig. Die Chance auf 6 Richtige im Lotto beträgt gerade mal 1 zu 14 Millionen. Nur die Hälfte der Einsätze wird an die Tipper ausgeschüttet. Wer dagegen beim Roulette auf Rot oder Schwarz setzt, hat eine Chance von 48,65%. Da die Spielbank nur bei einer der 37 Zahlen, nämlich der Null, sicher profitiert, sind 97% der Einsätze theoretisch Gewinne. Doch Roulette-Millionäre gibt es selten. Zum einen beschränken Casinos die Höhe der Einsätze, zum anderen verpassen Spieler in der Regel den richtigen Zeitpunkt, um nach Hause zu gehen. Einkaufen. Fünftens. Gratis heißt kostenlos. Nur weil wir erstmal nichts bezahlen, heißt es noch lange nicht, dass etwas umsonst ist. Das kostenlose Getränk beim Friseur oder 2 Stunden gratis parken im Shoppingcenter sind von den Anbietern natürlich einkalkuliert. Vor allem in der digitalen Welt bezahlen wir zwar selten mit Geld, aber sehr häufig mit unseren Daten. Facebook etwa kann seine Dienste ohne Gebühren anbieten, weil wir so viel von uns preisgeben, dass die Firma mit zielgenauer Werbung Rekordgewinne macht. Sechstens. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ja, wer den Pfennig nicht ehrt, doch bei der Jagd auf Schnäppchen, übersehen wir oft ihre Kosten. Wer lange Umwege fährt, um ein paar Cent billiger zu tanken, spart am Ende nichts. Und wenn wir uns selbst einen Stundenlohn zahlen müssten für die Zeit, die wir im Internet nach dem ein paar Euro günstigeren Wasserkocher suchen, würden wir uns kündigen. Die gewonnenen Stunden sollten wir lieber in die Prüfung von Verträgen stecken, die wir viel zu oft unbesehen unterschreiben, etwa im Fitnessstudio. Siebentens. Mit Rabatten sparen wir. Eine alte Händlerweisheit lautet: Rabatt, das lass dir sagen, wurde vorher draufgeschlagen. Schnäppchenkäufe machen so high wie Drogen. Und das nutzen unsere Dealer zu ihren Gunsten. Selbst bei zweistelligen Rabatten verdienen die Läden noch. Beispiel: Die Sneakers kosten im Einkauf 40 Euro. Der Händler verlangt 100 Euro als regulären Verkaufspreis. Selbst wenn er nun 20 oder 30 oder sogar 50% Rabatt gibt, kann er immer noch seine Einkaufskosten decken. Oft ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers nie verlangt worden, sondern dient nur als Bezugspunkt für vermeintliche Nachlässe. Wir sollten uns also vor dem Shoppen überlegen, was uns ein paar Sneaker wert ist. Achtens. Im Outlet ist es günstiger. In Europa werben inzwischen 175 Outlet-Center um Kunden. So viele Restposten, B-Waren oder Vorsaisonmode kann es gar nicht geben. Der NDR-Verbrauchersendung Markt zufolge wird ein Teil des Angebots extra produziert und war zum Originalpreis nie im Handel erhältlich. Oft sind die Stoffe gröber oder aufwendigere Details wie aufgenähte Pailletten fehlen. Neuntens. Mit Bargeld dauert es an der Kasse länger. Falsch. Einer Bundesbankstudie zufolge ist die Barzahlung bei Beträgen unter 100 Euro immer noch schneller als mit der Karte. In Bäckereien dauert der Vorgang sogar nur 15,4 Sekunden. Durch die Pay-Funktion der Smartphones könnte sich das aber in den nächsten Jahren ändern. Zehntens. Jagen und Sammeln lohnt sich. Bonuskarten wie Payback schreiben für einen Euro Umsatz einen halben oder einen ganzen Punkt gut, der wiederum einen Cent wert ist. Das entspricht einem Nachlass von 0,5 oder 1%. Dazu gibt es jede Woche für einzelne Produkte Zusatzpunkte, etwa durch 10-fach-Coupons. Der Rabatt steigt also auf 5 oder 10%. Merkwürdigerweise ist das betreffende Produkt in solchen Wochen nie im Sonderangebot. Und meist muss man einen bestimmten Mindestumsatz überschreiten, etwa 2 Euro für Schokolade. Im Ergebnis kaufen wir wegen des verführerischen 10-fach-Coupons 2 Tafeln für je 1,09 Euro statt nur eine. Wir bekommen zwar knapp 5% Rabatt bzw. 10 Cent, haben aber 99 Cent mehr ausgegeben als ursprünglich geplant. Und in einer anderen Woche, in der Schokolade im Sonderangebot ist, hätten wir nur 89 Cent je Tafel bezahlt. 11. Es ist egal, wie wir bezahlen. Falsch. Mit der Kreditkarte sind wir bereit, mehr Geld auszugeben. Beim Kramen im Portemonnaie spüren wir den nahenden Verlust. Beim Plastikgeld dagegen unterliegen wir einer doppelten Illusion der Zeitverschiebung, argumentiert der Verhaltensökonom Dan Ariely. Wir freuen uns, dass das Geld erst später vom Konto abgeht, und wenn wir nach ein paar Wochen die Kartenabrechnung bekommen, haben wir das Gefühl, längst bezahlt zu haben. 12. Probieren kostet nichts. Marketing-Experten wissen, der Kunde schätzt Produkte mehr, wenn er sie erst einmal fühlt. Dafür reichen ein paar Minuten in der Umkleidekabine, eine Probefahrt im Auto oder einige Testwochen eines Abonnements. Einer US-Studie zufolge sind Menschen, die eine simple Kaffeetasse in den Händen hielten, schon nach einer Kontaktzeit von 30 Sekunden bereit, deutlich mehr für sie zu bezahlen. 13. Es ist egal, ob wir vorher oder nachher bezahlen. Falsch. Jede Ausgabe tut uns ein bisschen weh, aber die Vorauszahlung bereitet weniger Schmerzen und das nutzen Unternehmen. Amazon etwa verlangt für das Prime-Angebot 69 Euro. Damit sind unter anderem die Versandkosten im Vorhinein pauschal abgegolten. Der Versand wird natürlich nicht kostenlos, aber es fühlt sich beim Bestellen so an. 14. Wir entscheiden unabhängig. Nein, das glauben wir nur. Der Kunde sucht immer einen Vergleichsmaßstab und ein cleverer Unternehmer macht sich das zunutze. Auf der Karte des Restaurants stehen deswegen 3 Steaks, 180, 250 und 400 Gramm. Die meisten Gäste entscheiden sich für das mittlere, ohne den Preis je Gramm auszurechnen oder zu überlegen, ob sie einen 180 oder 250 Gramm Hunger haben. Alle Händler versuchen, ihre wichtigsten Produkte so zu inszenieren, dass sie in der goldenen Mitte leuchten. Die Luxusvariante ist oftmals ein Ladenhüter, aber macht sich so für den Anbieter trotzdem bezahlt. Wissen Sie, was Balsamico-Essig kostet? Vermutlich nicht. Im Kopf haben wir meist die Preise für Milch, Butter oder gemischtes Hack. Treten Sie beim nächsten Supermarktbesuch einmal vor das Essigregal und Sie werden sehen, ganz unten steht die No-Name-Flasche für 99 Cent. Oben die Crema Italiens für 9,99 Euro. Da macht man doch mit dem italienischen Markenprodukt für 3,69 Euro nichts verkehrt, oder? Schnapp. Genau da wollte sie der Lebensmittelhändler haben. 15. Listenpreise spielen keine Rolle. Falsch. Zwar kauft heute jeder sein Auto mit Rabatt oder zum Hauspreis, doch für den Verkäufer hat der Listenpreis nach wie vor eine große Bedeutung. Er setzt damit einen sogenannten Anker. Wir registrieren die Zahl, oft unbewusst, und akzeptieren sie als Ausgangspunkt für Verhandlungen. Studien zufolge können sogar beliebige Zahlen, wie etwa die letzten Ziffern der Sozialversicherungsnummer, als Anker wirken. Vor großen Anschaffungen sollte man also den Smalltalk über Zahlen vermeiden und sich ein festes Budget verordnen. Kredit. 16. Der Dispo kostet nicht viel. Kommt drauf an. Auch wenn die Leitzinsen bei 0% liegen, verlangen die Banken für die Überziehung des Girokontos immer noch im Durchschnitt rund 9%, in der Spitze auch 14%. Wer ein Jahr lang mit 2000 Euro in den Miesen ist, zahlt dann bis zu 280 Euro. Ratenkredite kosten oft weniger als halb so viel. Eine Umschuldung lohnt aber nur dann, wenn man tatsächlich auf Dauer im Minus ist. 17. Der Effektivzins stimmt. Häufig falsch. Wer eine Einbauküche oder einen Fernseher in Raten kauft, bekommt oft einen Niedrig- oder sogar Nullzins angeboten. Zugleich wird aber der Abschluss einer Restschuldversicherung erwartet, die einspringt, wenn man vor Ratenende stirbt, damit die Erben keine Schulden übernehmen müssen. Diese Verträge kosten in der Regel mehrere hundert Euro und werden auf den Kaufpreis aufgeschlagen. So steigt der wahre Zins schnell über 20%. Eine Risikolebenspolice von einem günstigen Anbieter ist die bessere Wahl. 18. Nullzinsfinanzierung rechnet sich. Selten. Wenn Auto- oder Elektronikhändler den Verkauf mit Nullzinskrediten ankurbeln, sind sie auch bereit, hohe Rabatte zu geben. Bei entgangenen 10% Preisnachlass und 36 Monaten Laufzeit beträgt der wahre Zins 7%. Es lohnt sich also eher, einen Ratenkredit aufzunehmen und zu feilschen. 19. Die Deutschen sind Sparweltmeister. Nein. In Asien wird mehr zurückgelegt. Auch in Norwegen, Schweden oder der Schweiz sind die Sparquoten höher. 31% der Deutschen haben gar kein Geldvermögen. Mehr als in Italien oder Spanien. 20. Komma Kleinkram ist doch egal. Lohnt es sich, in diesen Nullzinszeiten nach dem Zehntel zu jagen? Für ein Jahr kaum, aber bei langfristiger Anlage machen die Werte hinter dem Komma einen deutlichen Unterschied, weil sich der im vorigen Jahr gezahlte Zins in diesem Jahr schon mitvermehrt. Experten sprechen vom Zinseszinseffekt. Wer 20.000 Euro für 20 Jahre zu 1,0% anlegt, hat am Ende 24.404 Euro. Bei 1,5% wären es 2.534 Euro mehr. 21. Morgen ist auch noch ein Tag. Auch wenn wir wissen, dass wir heute fürs Alter vorsorgen müssten, stecken wir lieber Zeit und Geld in das neue Hobby und den schönen Urlaub. Die Gegenwart siegt über die Zukunft. Beim Geld gefährlich. Manchmal hilft da ein innerer Dialog. Stellen Sie sich Ihr um 30 Jahre gealtertes Ich vor. Wie zufrieden wäre es mit Ihren Entscheidungen? Oder schließen Sie einfach einen Sparplan ab. So automatisieren wir die Entscheidungen, die wir sonst aufschieben. Anlegen. 22. Männer verstehen mehr von Geld. Falsch. Männer denken das nur. Sie kaufen und verkaufen ihre Wertpapiere häufiger und erreichen wegen der dafür fälligen Kosten eine geringere Rendite als Frauen. 23. Mein Finanzexperte ist der Berater. Nein, Ihr Berater ist vor allem Verkäufer. Weil wir uns in Deutschland schwer tun, für Finanzberatung ein Stundenhonorar zu zahlen, sind die Mitarbeiter von Banken und Versicherungen auf Provisionen angewiesen. Beim Abschluss einer privaten Rentenpolice oder der Anlage einer Erbschaft in Investmentfonds geht es häufig um ein paar tausend Euro. Mit etwas Mühe findet sich im Kleingedruckten meist der genaue Betrag. 24. Staatlich geprüfte Anlagen sind seriös. Nein, zwar prüft die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, BaFin, Vermögensanlagen und Wertpapierangebote mit einem Volumen von über 8 Millionen Euro. Doch die Experten kontrollieren nur, ob der Prospekt den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht und verständlich formuliert ist. Das Produkt selbst und die Seriosität des Emittenten werden von der BaFin nicht gecheckt. So war etwa der Prospekt des Schiffscontainervermieters P&R staatlich geprüft. 54.000 Anleger vertrauten der Firma über die Jahre 3,5 Milliarden Euro an. Nachdem 1 Million Container nicht aufzufinden waren, musste das Unternehmen vor einem Jahr Insolvenz anmelden. Wenn mit einer staatlichen Prüfung und hohen Renditen geworben wird, ist der beste Rat: Finger weg. 25. Das erholt sich schon wieder. Wir empfinden Verluste doppelt so stark wie Gewinne. Deshalb verkaufen wir erfolgreiche Anlagen schon bei einem kleinen Plus. An Papieren im Minus aber halten wir viel zu lange fest, weil wir uns beim Verkauf das Scheitern eingestehen müssten. Und wer macht das schon gern? Die Lösung: Gefühle ausschalten, zum Beispiel mit einem vorprogrammierten Auftrag, Trailing Stop Loss Order. Damit werden Wertpapiere verkauft, sobald sie einen bestimmten Prozentsatz verloren haben. 26. Indexfonds sind immer günstig. Grundsätzlich sind börsengehandelte Fonds, sogenannte ETFs, die einen Index wie den DAX oder den MSCI World nachbilden, eine gute Sache. Auch Verbraucherschützer empfehlen, einen solchen Sparplan einzurichten. Das geht meist ab 25 oder 50 Euro im Monat. Beim Kauf fallen aber oft Gebühren an, sodass sich Sparpläne mit kleinen Beträgen nicht lohnen. Für einige ausgewählte Fonds verzichten Banken auf Entgelte. Diese Aktionsangebote aber sind häufig befristet. 27. Je mehr Anlagen, desto besser. Falsch. 15 bis 20 zufällig ausgewählte Wertpapiere reichen für eine gute Risikostreuung aus. Bei Fonds genügt sogar eine Handvoll, da jeder ja eine Vielzahl an Aktien oder Anleihen enthält. 28. Kostenlose Depots sind kostenlos. Falsch. Jeder Kauf kostet. Für aktiv gemanagte Investmentfonds muss jedes Jahr eine Verwaltungsgebühr gezahlt werden, die dem Investmentfonds entnommen wird. Einen Teil davon erhält die Bank. Das teilt sie uns zwar mit, aber die Information steckt irgendwo im Kleingedruckten. 29. Hitlisten helfen bei der Auswahl. Bei Investmentfonds nicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt wenig über die Zukunft. Der Erfolg kann ein Glückstreffer gewesen sein oder ein bravouröser Fonds wird mit so viel Geld geflutet, dass die Anlagestrategie nicht mehr umsetzbar ist. Einer der beliebtesten Fonds der Deutschen war der Patrimoine-Fonds des Franzosen Édouard Carmignac. Die Finanzkrise 2008 hatte er ohne Verluste überstanden und sich auch danach positiv entwickelt. In den vergangenen 3 Jahren aber hat er deutlich verloren, und das bei jährlichen Verwaltungsgebühren von 1,85%. 30. Wer mehr handelt, der verdient auch mehr. Im Gegenteil, eine alte, tatsächlich zutreffende Börsenweisheit lautet: Hin und her macht Taschen leer. Viele Anleger nutzen zwar die so empfohlenen ETFs, doch lassen sie sich verleiten, ständig zwischen unterschiedlichen Indexfonds zu wechseln und so die Rendite zu verspielen. Am besten schaut man nur alle paar Monate auf seine Werte und schwimmt entspannt mit der Entwicklung der Märkte. 31. Experten kennen die Zukunft. Prognosen aller, der DAX steigt 2020 auf 15.000 Punkte, sind Spökenkickerei. Alle Informationen rund um ein Unternehmen werden an der Börse sofort verarbeitet. Deswegen kann man weder einen besonders günstigen Zeitpunkt für den Einstieg erkennen, noch heiße Tipps für garantiert steigende Aktien geben. Ausnahme: Wer vorab von einer wichtigen Nachricht Wind bekommt, könnte versuchen, daraus Profit zu schlagen, darf aber nicht, Insidergeschäfte stehen unter Strafe. 32. Gold ist eine gute Anlage. Nein, denn es gibt keine verlässliche Rendite. Wer in den 80er Jahren das Edelmetall kaufte, musste mehr als 2 Jahrzehnte warten, bis er den Einstiegspreis wieder erreichte. Und Gold bringt weder Zins noch Dividende. Trotzdem kann es eine Rolle bei der Streuung der Anlagen spielen. Da sich der Wert des Goldes in Krisenzeiten gegenläufig zu Aktien entwickelt, kann ein Goldanteil von 10% die Schwankungen des Vermögens verringern. Doch auch hier muss man die Kosten bedenken, für die Miete eines Bankschließfachs oder den Kauf eines Tresors. 33. Ein Fondsmanager ist besser als ein Affe. Ohne jemanden beleidigen zu wollen, das stimmt nicht. Journalisten und Wissenschaftler haben mehrfach Affen gegen Finanzprofis antreten lassen. Mal simulierten Menschen oder Computer die Tiere, mal waren tatsächlich Schimpansen am Werk. Mit Dartpfeilen wurde auf Kurslisten geworfen. Die Depots aus den getroffenen Aktien entwickelten sich besser als die von Profis zusammengestellten. Merke: Die Macht des Zufalls ist an der Börse gewaltig. 34. Bekannt gleich bewährt. Leider kaufen wir besonders gern, was wir kennen. Telekom, Daimler und Deutsche Bank sind hierzulande bei Privatanlegern die beliebtesten Aktien. Erst auf Platz 11 folgt mit Apple, ein Wert aus dem Ausland. Schlagseite zur Heimat führt aber zu unnötig hohen Risiken, sagen zumindest die Besserwisser aus der Wissenschaft. 35. Aktien sind nur was für Jüngere. Lange galt die Faustregel, dass man von der Zahl 100 sein Lebensalter abziehen solle, um den passenden Anteil für die Anlage in Aktien zu errechnen. Ein 30-Jähriger müsste danach 70% der Ersparnisse an der Börse investieren, ein 70-Jähriger nur 30%. Angesichts der gestiegenen Lebenserwartung und der niedrigen Renditen von Zinsanlagen gilt das als überholt. Auch Ältere können einen höheren Aktienanteil haben, wenn sie mit den Schwankungen leben können. Sie sollten aber jeweils das Geld, das sie für die nächsten 10 Jahre benötigen, sicher parken. 36. Die Börse ist nur was für Reiche. Falsch. Wohlhabende haben unendlich viele Optionen, ihr Geld zu vermehren. Mietshäuser, Grundstücksspekulation, Firmenbeteiligungen. Für normale Sparer dagegen ist der Aktienmarkt eine der wenigen Möglichkeiten, höhere Renditen zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt sind 6-8% erreichbar, mit überschaubarem Risiko. Man sollte aber für mehr als 10 Jahre auf das Geld verzichten können. 37. Gute Anlagen haben ihren Preis. Falsch. Gute Produkte wie börsengehandelte Indexfonds, ETFs, sind sogar besonders günstig. Für den langfristigen Sparerfolg sind niedrige Kosten entscheidend. Mit keinem anderen Hebel lässt sich die Rendite so einfach verlässlich steigern. Es lohnt sich also zu vergleichen. 38. Vermögenswirksame Leistungen sind nur was für Geringverdiener. 20 Millionen Arbeitnehmer haben Anspruch auf Zuschüsse für vermögenswirksame Sparverträge. Aber ein Drittel lässt das Geld verfallen. Die Zuschusshöhe hängt vom Tarifvertrag ab. In vielen Branchen gibt es 26,59 Euro im Monat. Geringverdiener haben zusätzlich Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage vom Staat. 39. Prozente sind Prozente. Vielleicht beim Schnaps, aber nicht beim Geld. Wenn eine Anlage 20% verloren hat, wie viel muss sie wieder gewinnen, um den Anfangswert zu erreichen? 20%, oder? Klingt logisch, ist aber falsch. Das Wertpapier muss um 25% zulegen, um den Verlust wettzumachen. Der Beweis? 100 minus 20% ist 80. Aber 80 plus 20% ist 96. Altersvorsorge. 40. Riester lohnt sich nicht. Falsch. Wegen hoher Kosten und niedriger Garantiezinsen sind Riester-Versicherungen wenig attraktiv. Als Fondssparplan mit einem hohen Aktienanteil ist Riester-Sparen aber nach wie vor eine gute Altersversorgung. Für Kinder, die ab 2008 geboren sind, gibt es 300 Euro pro Jahr als Zulage. 41. Rentenabschläge fallen ab dem regulären Eintrittsalter weg. Falsch. Die Abschläge für das vorzeitige Ausscheiden gelten für den gesamten Rest des Lebens. Für jeden Monat früheren Rentenbezugs werden 0,3% abgezogen, bei einem um 3 Jahre vorgezogenen Ruhestand also 10,8%. 42. Die Versorgungslücke lässt sich verlässlich ausrechnen. Schön wär's. Der Finanzberater hat sie am Laptop mit ein paar Klicks ermittelt. Meist sind es horrende Beträge, die zwischen dem heutigen Einkommen und der künftigen Rente klaffen. Aber mit unterschiedlichen Annahmen zu Inflation und Lohnsteigerungen lassen sich fast beliebige Ergebnisse produzieren. Wie groß der Versorgungsbedarf ist, hängt von vielen Fragen ab. Wie lange dauert die Ausbildung der Kinder? Ist die Eigentumswohnung abbezahlt und wie stark sinken die Ausgaben, wenn der Beruf wegfällt? Erst das Leben wird es weisen. 43. Lieber kein Risiko bei der Altersvorsorge. Wenn ich im nächsten Jahr mit meinen 20.000 Euro ein neues Auto kaufen will, darf ich bei der Anlage nichts riskieren. Wenn ich dagegen in den nächsten 20 Jahren ein Vermögen für den Ruhestand aufbauen will, muss ich etwas mutiger herangehen. Eine höhere Rendite gibt es nur mit einem größeren Risiko, gewissermaßen als Zitterprämie. Bei langen Zeiträumen kann ich aber Schwankungen auch ertragen und wieder ausgleichen. 44. Die Rente sichert den Lebensstandard. Okay, daran glaubt heute sowieso kaum einer mehr. Tatsächlich hat es aber noch nie gestimmt. Die Rente ist der Spiegel des Berufslebens. Maßstab ist nicht der letzte, sondern der durchschnittliche Lohn des gesamten Berufslebens. Das Rentenniveau, über das immer wieder gestritten wird, ist eine fiktive Konstruktion. Es gibt an, wie viel Prozent des lebensdurchschnittlichen Einkommens ein Rentner als Versorgung bekommt, wenn er exakt 45 Jahre immer den Durchschnittslohn verdient hat. Dieses Niveau beträgt zurzeit rund 48%, allerdings vor der Entrichtung von Steuern. 45. Lieber in eine private als in die gesetzliche Rente einzahlen. Freiberufler und Selbstständige haben die Wahl und früher war die Entscheidung klar. Private Policen lohnten sich mehr. Inzwischen sind aber Garantiezinsen und Überschussbeteiligungen stark gesunken. Zumindest für über 50-Jährige rechnet es sich besser, in die gesetzliche Kasse einzuzahlen. Versicherungen. 46. Die Gewinnbeteiligung einer Lebensversicherung ist die Rendite. Nicht so ganz. Immer im Spätherbst verkünden die Versicherungskonzerne, wie hoch die laufende Verzinsung fürs nächste Jahr sein soll. Im Durchschnitt sind es 2019 rund 2,4%. Das klingt bei einem Sparzins von 0,1% eigentlich nicht schlecht. Auch wenn es vor 20 Jahren 6 oder 7% waren. Doch der Zins gilt nicht für den gesamten Beitrag. Ein Teil geht in die Verwaltungskosten. Ein weiterer deckt das Risiko des vorzeitigen Todes ab. Gespart werden oft nur 80% des Beitrags. Die Gesamtrendite liegt damit nicht bei 2,4, sondern bei 1,9%. 47. Unfallversicherung ist ein Muss. Ein Sturz im Skiurlaub oder eine Kollision beim Radfahren auf dem Weg zur Arbeit, da können hohe Kosten auf uns zukommen. Denken wir. In der Regel aber zahlt die Krankenkasse oder die Berufsgenossenschaft. Viel höher ist auf Dauer das Risiko eines Bandscheibenvorfalls, eines Burnout oder einer Krebserkrankung. Dann könnte uns das Einkommen wegbrechen, möglicherweise auf lange Zeit. Dafür brauchten wir aber eine ganz andere Police für den Fall der Berufsunfähigkeit. 48. Private Rentenversicherungen sind eine solide Geldanlage. Nein, sie sind eine Wette auf einen späten Tod. Denn sie lohnen sich vor allem dann, wenn man 90 Jahre oder älter wird. Damit erfüllen sie durchaus eine wichtige Aufgabe, den Ausgleich zwischen Menschen, die früher und später sterben. Nur darf man das nicht mit einem Sparvertrag verwechseln. 49. Internetvergleiche sind objektiv. Check24 preist sich in der Werbung als Deutschlands größtes Vergleichsportal. Groß heißt aber nicht vollständig. Bei Autoversicherungen fehlen etwa die Konditionen der häufig sehr günstigen Hook Coburg. Check24 lebt übrigens von den Provisionen. Es ist also kein Verbraucherportal, sondern ein digitaler Versicherungsmakler. 50. Hauptsache, das Handy ist versichert. Falsch. Wir neigen dazu, überschaubare Risiken zu versichern. Den Verlust des Smartphones oder des Reisegepäcks. Zugleich verzichten aber 15% der deutschen Haushalte auf eine private Haftpflichtversicherung, die einspringt, wenn wir einen Millionenschaden anrichten. Dabei kostet so eine Police nur 50 bis 100 Euro im Jahr. Immobilien. 51. Hypotheken kosten nichts mehr. Auf den ersten Blick scheint das zu stimmen. Der Zins für Baukredite ist fast auf 1% gesunken. Doch in den vergangenen Jahren haben die Immobilienpreise kräftig zugelegt. Haus- und Wohnungskäufer müssen deutlich mehr Kredit aufnehmen. Innerhalb eines Jahres ist die Darlehenshöhe im Schnitt um 14% gestiegen, auf 239.000 Euro. Dadurch wird der Niedrigzinsvorteil zum Teil aufgezehrt. und getilgt werden muss die Hypothek ja auch. 52. Ein Eigenheim ist die beste Anlage. Es stimmt zwar, dass sich Immobilien gut entwickelt haben, aber das einzelne Objekt birgt große Unsicherheiten. Wird ein Windrad gebaut oder eine Umgehungsstraße? Macht der große Arbeitgeber am Ort dicht oder stecken Altlasten im Gebäude? Vorsicht also, das letzte Hemd für das Haus zu geben. Ökonomen sprechen vom Klumpenrisiko, wenn fast das ganze Vermögen in einer einzigen Anlage steckt. Und dennoch, die Immobilie wirkt segensreich disziplinierend. Häuslebauer haben nichts dagegen, für die eigenen vier Wände überdurchschnittlich viel zu sparen und sind deshalb im Alter oft wohlhabender als Mieter. 53. Als Eigentümer bin ich Herr im Haus. Zumindest für die Eigentumswohnung gilt das so nicht. Über viele Fragen entscheidet nicht der Einzelne, sondern die Gemeinschaft. Etwa über den Austausch der Fenster, die Gestaltung der Balkone oder die Hausordnung. Manche sagen, die Eigentumswohnung verbindet die Nachteile der Miete mit denen des Eigenheims. 54. Nur die Ruhe bei der Tilgung. Falsch. Je niedriger der Zins, umso höher muss die Tilgung sein. Das ist das Tilgungsparadoxon. Bei einer fixen Rate sinkt mit der Zeit der Anteil der Zinskosten deutlich. Im Gegenzug steigt der Anteil der Rückzahlung. Bei extrem niedrigen Zinsen aber wirkt sich das kaum aus. Nach Ende der 5 oder 10 Jahre Zinsbindung ist die Restschuld viel zu hoch und die Monatsrate würde bei einem deutlichen Zinsanstieg schnell unbezahlbar. Experten raten deshalb Kreditnehmern, spätestens vom 45. Lebensjahr an 4 oder 5% zu tilgen, damit sie zum Renteneintritt schuldenfrei sind. 55. Immobilien sind sicher. Nur weil eine Wohnung oder ein Haus sich nicht in Luft auflösen kann, heißt es noch lange nicht, dass der Wert besonders stabil ist. Zwar sind in den vergangenen Jahren fast überall in Deutschland die Preise deutlich gestiegen, doch in der Zeit zuvor gab es lange Durststrecken und Verluste. Vor allem in Ostdeutschland, aber auch in strukturschwachen Teilen Hessens und Nordrhein-Westfalens waren für Häuser und Wohnungen nur schwer Käufer zu finden. Immobilien sind nun mal leider vor allem eines, immobil. Sie lassen sich nicht mal eben in den Speckgürtel der Boomstädte verfrachten. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten der Redaktion: Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105. Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125 und E-Mail abo@dzb.de. Internet www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V., Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 0010. Big WELADE 8LXXX.